DW Menschen und Märkte.
Der Ton wird rauer zwischen der EU und China. Die Weltkonjunktur schwächer. In Deutschland wird über Enteignungen diskutiert. Und ein inhaftierter Automanager wittert eine Verschwörung. Das und mehr jetzt im Wirtschaftspodcast. Herzlich willkommen, ich bin Andreas Becker. Seitdem Donald Trump im Weißen Haus sitzt, wird auch im Welthandel mit härteren Bandagen gekämpft, Drohungen und Strafzölle inklusive. Vor diesem Hintergrund wäre der EU-China-Gipfel heute in Brüssel eine gute Gelegenheit gewesen, der Welt zu zeigen, dass es auch anders geht. Und doch überwogen im Vorfeld die Spannungen. Lange war nicht einmal klar, ob es eine gemeinsame Abschlusserklärung geben würde. Axel Dorloff aus Shanghai über das, was beim Gipfel auf dem Spiel stand.
Die Zahlen können sich sehen lassen. 2018 ist das Handelsvolumen zwischen China und der EU um mehr als 10% gestiegen, auf rund 682 Milliarden Dollar. Die EU ist nun schon 15 Jahre lang in Folge Chinas größter Handelspartner. Die Volksrepublik wiederum ist zweitgrößter Handelspartner der EU. Beide profitieren voneinander, trotzdem knirscht es vor dem gemeinsamen Gipfel in Brüssel. Im März hat die EU-Kommission ein Strategiepapier veröffentlicht. Tenor: China sei wichtiger Partner der EU, aber eben auch Wettbewerber und Systemrivale. Ein Plädoyer für eine gemeinsame europäische China-Politik, die von China mehr einfordert. Shi Jitin ist Experte für Europapolitik an der Pekinger Tsinghua-Universität. Das neue Papier sieht eher skeptisch.
Das Verhältnis zwischen China und der EU war bislang eigentlich mehr durch Kooperation gekennzeichnet als durch Konkurrenz. Jetzt scheint es mehr Konkurrenz als Kooperation zu sein. Aber Fakt ist doch, für eine Win-Win-Situation müssen beide Seiten kooperieren. Und ich betone, nicht nur China profitiert von unserer Partnerschaft, auch die EU profitiert. Das beruht auf Gegenseitigkeit.
Beim Thema Gegenseitigkeit liegt aber der Kern der europäischen Kritik. Brüssel wünscht sich mit China einen fairen und freien Handel unter gleichen Rahmenbedingungen. Soll heißen, den Marktzugang, den China in Europa hat, fordert Europa auch in China. Aber das ist nicht der Fall. Seit Jahren mahnt die EU gleiche Wettbewerbsbedingungen für europäische Unternehmen in China an. Aber ob Marktzugang, Technologieklau oder Cybersicherheit, aus europäischer Sicht bleibt viel Luft nach oben. Ein weiterer Vorwurf aus Brüssel: China würde versuchen, die EU zu spalten, indem es gezielt bilaterale Vereinbarungen trifft. Zuletzt mit Italien im Rahmen der Initiative Neue Seidenstraße. Den Vorwurf der Spaltung weist der Pekinger Politikwissenschaftler Shi Jitin zurück.
China hat seit den 1990er Jahren eine konsistente Europapolitik.
Wir unterstützen die europäische Integration. Zusätzlich hilft China einigen europäischen Ländern durch Investitionen. Aber China schätzt nicht nur die Beziehungen zu den Mitgliedsländern, sondern auch die Beziehungen zur EU selbst.
Der Gegenwind aus Brüssel kommt zudem gänzlich ungelegen, denn der Handelskrieg mit den USA ist noch nicht vom Tisch. China möchte auf jeden Fall einen Zwei-Fronten-Konflikt vermeiden. Vize-Außenminister Wang Chao betont deshalb im Vorfeld des Gipfels vor allem die Gemeinsamkeiten.
China und Europa sind beide daran interessiert, noch mehr zum gegenseitigen Nutzen zusammenzuarbeiten. Wir teilen eine gemeinsame Position zum Multilateralismus und zum Freihandel. Wir haben gemeinsam das Ziel, das Global Governance System zu stärken und auf der Welt Frieden und Sicherheit zu bewahren.
Experten sind sich einig, einen erfolgreichen EU-China-Gipfel gibt es nur mit einem gemeinsamen Kommuniqué. Das wäre ein positives Signal auf dem Weg zum geplanten Investitionsabkommen, das die EU bis 2020 mit China abschließen möchte.
Und diese Hürde zumindest haben beide Seiten dann doch noch genommen. In letzter Minute einigten sie sich auf eine gemeinsame Abschlusserklärung. Mehr Informationen dazu in unserem Podcast am Mittwoch. Während Chinesen und Europäer in Brüssel tagten, begann in Washington die Frühjahrstagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds. Traditioneller Auftakt der Veranstaltung ist der Konjunkturausblick des IWF und der fiel ziemlich trübe aus, berichtet Jan Bösche.
Es ist bereits das dritte Mal innerhalb eines halben Jahres, dass der Internationale Währungsfonds seine Prognosen nach unten schraubt. Jetzt erwartet er, dass die Weltwirtschaft in diesem Jahr um 3,3% wächst. Im nächsten Jahr könnten es dann wieder 3,6% sein. Für die Korrektur nach unten gibt es viele Gründe. Der Handelsstreit zwischen den USA und China, Probleme in Argentinien und der Türkei, der ungelöste Brexit, aber ausdrücklich auch die Lage in Deutschland. Laut IWF gibt es weniger Nachfrage nach deutschen Exportgütern. Die Konsumenten geben weniger aus und die neuen Abgasstandards führten zu weniger Autoverkäufen. Das alles führt dazu, dass die IWF in Deutschland in diesem Jahr noch ein Wachstum von 0,8% erwartet, im Vergleich zur Prognose von Oktober 1,1% weniger. Die neue Chefökonomin Gita Gopinath sprach von einem delikaten Moment für die Weltwirtschaft. Das zeigt sich auch in den Erwartungen für das kommende Jahr. Der IWF gibt sich vorsichtig optimistisch, nannte seine Prognose aber unsicher. Zum Beispiel geht der Währungsfonds davon aus, dass sich der Handelsstreit zwischen den USA und China friedlich lösen lässt. Wenn nicht, dann trübt das die Erwartungen. Außerdem setzt der IWF darauf, dass die Zentralbanken ihre Möglichkeiten einsetzen, die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Das sei möglich, weil die Inflation so niedrig sei, das gebe den Banken Spielraum.
Aus Washington war das Jan Bösche. Für den deutschen Chemiekonzern Bayer entwickelt sich die Übernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto immer mehr zum Desaster. Die Übernahme war sehr teuer, rund 60 Milliarden Dollar, und birgt enorme Risiken durch Schadenersatzprozesse in den USA. Unterdessen will die Bayer-Geschäftsführung den Konzern auf mehr Effizienz trimmen und Kosten reduzieren. Schon im November wurden massive Stellenstreichungen angekündigt. Heute gab Bayer bekannt, wie viele Arbeitsplätze in Deutschland wegfallen werden. Marco Müller.
Es wird ernst für die Mitarbeiter des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer in Deutschland. Denn das Leverkusener Unternehmen hat bekannt gegeben, 4.500 Stellen in Deutschland zu streichen. Insgesamt hat Bayer rund 32.000 Mitarbeiter in Deutschland. Zu den Gründen für den Stellenabbau teilt Bayer in einer offiziellen Stellungnahme Folgendes mit.
Mit den Maßnahmen will Bayer seine Wettbewerbsfähigkeit verbessern und die Profitabilität steigern. Ein Teil der frei werdenden Gelder wird das Unternehmen wieder in seine Kerngeschäfte investieren und so die Innovationskraft weiter stärken. Gleichzeitig will Bayer schlanker, schneller und flexibler werden und die Ausrichtung auf den Kunden weiter erhöhen.
Inoffiziell dürfte es aber auch noch einen anderen Grund geben. Bayer hatte im vergangenen Jahr den US-Saatguthersteller Monsanto für rund 63 Milliarden US-Dollar übernommen, die bislang größte Übernahme eines deutschen Konzerns im Ausland. Nach der Übernahme sieht sich Bayer in den USA mit einer Klagewelle wegen möglicher Krebsrisiken eines Unkrautvernichters von Monsanto mit dem Wirkstoff Glyphosat konfrontiert. In zwei Prozessen war Bayer bereits zu Millionenzahlungen verurteilt worden. Die vielen 1000 weiteren Klagen könnten teuer werden. Heute wurden die Mitarbeiter in einem Rundschreiben über die weiteren Sparmaßnahmen informiert. Das Schreiben endet mit folgenden Worten.
Wir wissen, dass diese Änderungen von Ihnen viel abverlangen. Aber sie eröffnen auch viele Chancen. Mehr Gestaltungsfreiheit, klarere Verantwortung und schnellere Entscheidungen. Heute zählt Geschwindigkeit mehr denn je. Deshalb sind Flexibilität und Agilität umso wichtiger. Wir setzen auf Ihre Unterstützung, damit wir alle gemeinsam Bayer zu einem stärkeren und noch wettbewerbsfähigeren Unternehmen machen. So werden wir noch besser in der Lage sein, unsere Mission zu leben: Science for a better life.
Zu dieser Mission gehört auch, dass insgesamt weltweit rund 12.000 Arbeitsplätze wegfallen sollen. Dies ist seit November letzten Jahres bekannt. Nicht bekannt war bislang, wie groß der Stellenabbau in Deutschland ausfallen würde. Dies führte bei den Mitarbeitern in Deutschland zu Unsicherheit.
Der Zusammenhalt an sich ist aber noch groß in der Belegschaft. Gut, die politischen Entscheidungen sind generell nicht beliebt hier. Ja,
die Stimmung ist schon ein bisschen gedrückt gerade, aber es gibt ja gute Abfindungspakete für die Leute, fällt ja keiner ins Bodenlose.
Immerhin sind betriebsbedingte Kündigungen, wie Bayer offiziell mitteilt, im Personalverbund der Bayer AG in Deutschland bis Ende 2025 grundsätzlich ausgeschlossen. Stattdessen sollen Vorruhestandsregelungen und Abfindungen greifen. In dem Schreiben an seine Mitarbeiter gibt Bayer an, seine Mitarbeiter unterstützen zu wollen.
Wir werden unsere von Arbeitsplatzverlust betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich unterstützen und sicherstellen, dass alle Maßnahmen fair und transparent gestaltet werden.
Der Konzern und seine Mitarbeiter haben also noch einiges vor sich. Ruhig wird es in näherer Zukunft wohl um Bayer nicht werden.
Über die Stellenstreichungen bei Bayer berichtete Marco Müller. Die Zeiten, als Berlin für seine günstigen Mieten bekannt war, sind lange vorbei. In einigen Vierteln haben sich die Mieten in den vergangenen 10 Jahren verdoppelt. Zwar liegen sie immer noch niedriger als in München, der teuersten deutschen Großstadt, doch hoch genug, um die Menschen zu Protesten auf die Straße zu treiben. Eine Berliner Initiative fordert sogar die Enteignung von Wohnungskonzernen. Und einige Parteien, darunter die Linke und die Grünen, finden die Idee gar nicht so schlecht. Seitdem läuft eine Debatte über die Frage, ob Wohnraum wirklich zu den Themen gehört, die man dem Markt überlassen sollte. Thorsten Huhn.
Der von Grünen-Chef Robert Habeck geäußerte Vorschlag, man solle angesichts der schnell steigenden Mieten auch zu Enteignungen von großen Immobilienfirmen greifen, spaltet die Gemüter. Unionspolitiker lehnen einen solchen Schritt grundsätzlich ab. Bundeskanzlerin Angela Merkel schließt nach den Worten ihres Sprechers Steffen Seibert Enteignungen aus.
Es ist der Bundeskanzlerin, es ist allen Vertretern der Bundesregierung sehr bewusst, dass der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum vor allem in wachsenden Städten, vor allem in Ballungsräumen groß ist und ein großes Thema für die Menschen ist, dass die Mieten, die Immobilienpreise eine Belastung darstellen, gerade für die Bezieher unterer und mittlerer Einkommen.
Der Schlüssel für bezahlbaren Wohnraum sei nicht Enteignung, sondern man müsse eine ausreichende Zahl von Wohnungen zur Verfügung haben. Und dafür sehe der Koalitionsvertrag eine Vielzahl von Maßnahmen vor, sagte Seibert. Besonders heftig reagierte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak auf den Vorstoß des Grünen-Vorsitzenden Habeck, der Enteignungen prinzipiell für denkbar hält, etwa wenn Eigentümer brachliegende Grundstücke weder bebauen noch an die Stadt verkaufen wollen. Ziemiak sagte dazu,
dass jetzt auch Robert Habeck und die Grünen dafür sind, dass man Eigentümer enteignet, zeigt das wahre Gesicht von Bündnis 90 der Grünen. Das ist ein Gesicht mit alten Rezepten, alten sozialistischen Rezepten, dass man glaubt, Probleme in dieser Gesellschaft mit Enteignungen lösen zu können.
Auch die SPD setzt nicht auf Enteignungen. Das sei eine Scheinlösung, sagte die Parteivorsitzende Andrea Nahles. Man habe festgestellt,
dass die Enteignung eben nicht schnell bezahlbaren Wohnraum schafft. Das hat verschiedene Gründe. Es ist einfach so, dass damit keine einzige neue Wohnung entsteht. Es braucht sehr viel Zeit. Es sind jahrelange Rechtsstreitigkeiten und es sind hohe Summen, die als Entschädigung auf den Tisch gelegt werden müssen.
Das Entscheidende, so Nahles, sei bauen, bauen, bauen. Der FDP-Bundestagsabgeordnete und wohnungspolitische Sprecher der Fraktion Daniel Fürst sagte, Enteignungsforderungen seien reiner Populismus. Durch sie entstehe keine einzige neue Wohnung. Der viel kritisierte Grünen-Chef Habeck verteidigte sich gegen die Vorwürfe mit Hinweisen auf Entwicklungen in letzter Zeit.
Wir haben eine Tendenz der letzten Jahre und Jahrzehnte, dass Wohnen und auch Grund und Boden immer stärker zum Spekulationsobjekt geworden ist. Das sind sehr große, häufig börsennotierte Unternehmen, die in den letzten Jahren übrigens Milliarden Gewinne gemacht haben, während andere Leute ihre Mieten nicht bezahlen konnten. Also Leute verlieren ihre Wohnung, weil sie die Mietsteigerungen von 20-30% nicht mehr aufbringen können.
Gleichzeitig sammelten die Unternehmen große Gewinne ein. Das könne nicht sein. Dagegen müsse man etwas tun. Unterstützt wird Habeck von den Linken. Deren Vorsitzende Katja Kipping freut sich über die Debatte, die längst überfällig gewesen sei.
Die Frage lautet nur, wer darf wen enteignen? Denn explodierende Mieten sind eine Enteignung der Mitte. Und die Parteien müssen sich jetzt entscheiden, auf welcher Seite sie da stehen. Entweder an der Seite der großen Miethaie wie Deutsche Wohnen, Vonovia und Co. oder an der Seite der Mieterinnen und Mieter, die sich immer seltener noch eine Wohnung dort leisten können, wo sie arbeiten.
Die Debatte über steigende Mieten und Enteignungen von Wohnungskonzernen, Thorsten Huhn berichtete. Carlos Ghosn war einst einer der mächtigsten Männer der Autoindustrie. Chef der Autoallianz zwischen Nissan, Renault und Mitsubishi und in Japan ein Star unter den Managern. Dann der Absturz. Im November wurde er in Tokio verhaftet und saß 3 Monate in Untersuchungshaft. Ihm werden finanzielle Unregelmäßigkeiten vorgeworfen. Kurz kam er gegen Kaution frei, nur um dann erneut ins Gefängnis gesteckt zu werden. In einem heute veröffentlichten Video macht Ghosn seinem Ärger Luft. Er sieht sich als Opfer einer Verschwörung. Katrin Erdmann berichtet.
Eigentlich wollte Carlos Ghosn diese Woche selbst im Club ausländischer Journalisten in Tokio auftreten. Doch dann wurde er vergangene Woche überraschend erneut inhaftiert. Deshalb kommt er nun per Videobotschaft. In der 7-minütigen Rede findet er deutliche Worte für seinen ehemaligen Arbeitgeber Nissan.
I have a lot of respect for Nissan employees.
Ich habe viel Respekt für die Angestellten, aber hier rede ich über einige Führungskräfte, die aus eigenem Interesse, Selbstsucht und Angst Unternehmenswerte vernichtet haben. Wir reden hier über Menschen, die ein sehr schmutziges Spiel gespielt haben. Er sei das Opfer einer Verschwörung, so Ghosn. Offenbar habe es im Konzern die Sorge gegeben, Nissan büße unter seiner Führung an Autonomie ein und der französische Konzern Renault gewinne an Einfluss. Dabei habe gerade er sich für den japanischen Autobauer stark gemacht. Ich liebe Nissan, so Ghosn wörtlich. Vorwürfe, er habe sich verhalten wie ein Diktator, weist er zurück. Manchmal ist Führung notwendig. Das bedeutet zu handeln und es geht nicht darum, anderen zuzustimmen. Das hat aber nichts mit einem Diktator zu tun, sondern ist Führung. Die gibt es in vielen Unternehmen. Bei Nissan hingegen fehlt es aus Sicht des 65-Jährigen derzeit an Visionen. Ghosn, der die Videobotschaft aufgenommen hatte, bevor er vergangene Woche wieder inhaftiert wurde, sagte schließlich noch, er hoffe in Japan auf einen fairen Prozess.
Mit diesem Bericht aus Tokio sind wir am Ende der Sendung. Christoph Grove in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon sagen Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.